Ich lese den Predigttext aus Galater 5 und Epheser 4. Gottes Geist lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengungen durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid.
So, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diese Sonntage und für die Gottesdienste, die wir immer sonntags feiern können. Und danke, dass das so Momente sind, wo wir mal anhalten können, mal zur Ruhe kommen können und nachdenken können über unser Leben, über uns und auch über dich. Und danke, dass du Gutes mit uns vorhast. Danke, dass du Gutes für uns hast. Und ich bitte dich, dass wir das jetzt auch begreifen können. Amen. Ja, wir sind gerade mittendrin in einer Serie über diese zwei Verse aus dem Galaterbrief, die wir gerade mal wieder gelesen haben. Wir haben diese Serie überschrieben mit einer Vision vom Menschsein, was Gott in uns sieht. Und wir haben so immer wieder gesagt, um was es in diesem Text geht, ist, dass er uns die Frage stellt, wer wir denn so sein wollen. Wer wollen wir denn so sein? Und ich finde, das ist so eine Frage, über die wir oft gar nicht so nachdenken, ja, oder über die wir erst so im Rückblick immer mal wieder nachdenken. Ich war letzte Woche auf einem Mini-Urlaub mit so ein paar Freunden von mir und habe dann so im Rückblick nochmal so einige Situationen mir vor Augen geführt und dachte, also so wie ich mich da verhalten habe, ja, so wie ich da reagiert habe oder was ich da teilweise gesagt habe, so will ich eigentlich gar nicht sein. Ja? Also ich will eigentlich nicht so sein, wie ich mich da verhalten habe. Das hat natürlich nur mit den Freunden zu tun, ja, nicht mit mir, schlechter Einfluss. Aber darum geht's hier in diesem Text. Ja, Paulus stellt so ein bisschen die Frage oder er macht so eine Aussage darüber, wer wir sein könnten. Und dann zieht er uns eine Vision auf, wie ein von Gott geprägter Mensch aussehen könnte, wie ein von Gott geprägter Mensch aussieht. Ja, er sagt quasi, das ist, was Gott mit uns vorhat, wo er mit uns hinkommen will. Er will aus uns Menschen machen, die voller Liebe sind, Freude sind, Frieden sind, Geduld sind und so weiter. Und wir gehen in dieser Serie jetzt diese Aspekte so Schritt für Schritt durch, schauen uns die an und wir kommen heute zu zwei Aspekten, die ich zusammengenommen habe, weil ich den Eindruck habe, sie sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Oder man könnte vielleicht auch sagen, ich glaube, genau diese beiden Aspekte machen eine Spannung auf. Eine Spannung, in der wir uns immer wieder befinden. Und zwar die Spannung zwischen Güte und Treue oder wie wir gleich sehen werden, man könnte auch übersetzen zwischen Ehrlichkeit und Loyalität. Zwischen Ehrlichkeit und Loyalität. Ich glaube, das ist eine der großen Baustellen in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen zu Arbeitskollegen, in unseren Liebesbeziehungen, weil wir meistens so auf der eine der beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Ja, wir haben immer so das eine, aber nicht das andere. Das heißt, was das Tolle ist an dieser Vision, ist, dass sie diese beiden Aspekte zusammenhält. Und darüber will ich gerne ein bisschen mit euch nachdenken heute Abend, anhand dieser beiden Begriffe, anhand des zweiten Textes, den wir auch gerade gelesen haben und schließlich anhand dessen, dass wir einfach zwei einfachen Fragen nachgehen. Zunächst mal diese Spannung, von der ich da gerade erzählt habe, worin besteht diese Spannung zwischen den beiden Begriffen? Und dann als zweites, wie können wir da hinkommen, diese Spannung tatsächlich ein bisschen besser zu leben? Zunächst mal, worin besteht diese Spannung? Und das sieht man eigentlich ganz schnell, wenn man sich diese beiden Begriffe jetzt mal ein bisschen genauer anschaut, die Paulus hier verwendet. Der erste Begriff, Güte, könnte man, wie gesagt, vielleicht besser übersetzen mit Ehrlichkeit oder mit Aufrichtigkeit. Also das griechische Wort, das hier verwendet wird, das ist einfach gut sein. Ja, deswegen Güte im Deutschen ist ein bisschen vielleicht nicht so ganz glücklich übersetzt. Es geht um gut sein im Sinne von klar sein oder aufrichtig sein oder so dem Guten zugetan sein. Wenn man das mal mit einem Vergleich beschreiben wollte, dann ist ein Mensch, der diese Güte hat, das ist so ein Mensch, dessen Herz ist wie so ein klarer Bergsee, könnte man sagen. Ja, man sieht diesen Menschen, man sieht direkt ganz durch, man sieht bis zum Boden. Da ist keine versteckte Agenda bei jemandem, der Güte hat. Da ist keine versteckte Agenda, der verheimlicht nichts, man weiß, woran man ist. Menschen, die so sind, die gütig sind, in dem Sinne, die sind ehrlich. Sie sind ehrlich zu anderen, die sind ehrlich zu sich selbst, die können reden und offen sein über ihre Gedanken und Gefühle. Und das allein ist schon mal spannend. Ja, da steckt schon mal viel drin. Viel spannender wird das aber jetzt, wenn man den zweiten Begriff noch mit dazu nimmt. Der zweite Begriff ist Treue. Und im Griechischen steckt da das Wort Glauben mit drin, selbe Wortstamm. Das heißt, das ist jemand, dem man glauben kann, dem man vertrauen kann, auf dem man sich verlassen kann. Ja, wenn man wieder ein Bild verwenden wollte, das ist wie so ein Fels, ja, ein Fels, der da ist. Egal, ob die Zeiten gerade gut sind oder ob es gerade stürmt, ja, dieser Mensch ist da. Ich kann mich auf den verlassen, der ist an meiner Seite, der ist für mich, der fällt mir nicht in den Rücken. Das sind die beiden Eigenschaften. Und das sind an sich natürlich sehr wertvolle Eigenschaften, tolle Eigenschaften, wichtige Charakterzüge, was uns aber gleich auch zum Problem bringt. Denn ich würde die steile These aufstellen, dass die allermeisten von uns so eine von diesen beiden haben, aber nicht beide zusammen. So rein von der Veranlagung her, von der Persönlichkeit her, sind wir wahrscheinlich so ein bisschen auf einer der beiden Seiten. Aber es ist ein Entweder-Oder. Und genau dieses Entweder-Oder ist sozusagen jetzt das Problem in vieler unserer Beziehungen. Denn angenommen, ihr seid auf der rechten Seite, auf der ersten Seite. Ja, das heißt, ihr seid Menschen, die sind ehrlich, die sind klar, die sind direkt. Ihr sagt, was ihr denkt. Dann ist das eine gute Sache. Das Problem ist einfach, wenn das nicht mit der zweiten Eigenschaft kombiniert wird. Mit Verlässlichkeit, mit dem für andere zu sein. Man könnte sagen, mit so einer gewissen Sensibilität. Denn das sind dann Menschen, die immer sagen, was sie denken. Egal, ob das passt oder nicht, egal, ob das verletzt oder nicht. Und das wird, ehrlich gesagt, ziemlich schnell, ziemlich anstrengend, mit so jemandem unterwegs zu sein. Also wenn man so jemanden als Partner hat zum Beispiel, dann wird jeder Streit ausgetragen. Ja, man weiß immer ganz genau, was gerade wieder nicht passt, was nicht gut an mir aussieht, wie ich mich schlecht verhalten habe. Ja. Und es ist irgendwie natürlich cool, weil man weiß, was der andere denkt, aber man hat nicht das Gefühl, geliebt zu sein. Ja, man hat nicht das Gefühl, dass der andere für mich ist. Oder so jemanden als Chef zu haben. Der absolute Tod. Ja. So viele kleine Demütigungen. Immer muss er mir oder sie mir wieder sagen, was ich nicht richtig mache, was er besser weiß, was er besser kann. Es ist zutiefst anstrengend. Oder so jemand in Freundschaften. Auch nicht so ohne. Ja, weil dann, sobald man Diskussionen anfängt, es geht irgendwie um ein Thema, wo wir uns nicht einig sind, dann ist da oft keine Gnade für meine Position, für meine Sicht. Sondern das ist einfach, naja, ich habe recht und deine Meinung ist blöd. Das heißt, das sind so Menschen, die sich alles von der Leber wegreden, nach dem Motto, ich sage ja nur, wie es ist, und die aber dabei unglaublich verletzen. Jetzt ist das natürlich andersrum nicht besser. Ja, denn andere von uns sind vielleicht auf der anderen Seite. Wir sind treu, wir sind verlässlich, wir sind mitfühlend, wir haben andere Leute im Blick. Und das ist auch eine gute Sache. Aber wiederum, wenn es mit dem ersten Aspekt nicht kombiniert wird, mit so einer Ehrlichkeit, mit so einem Sagen, was Sache ist, dann wird das auch ziemlich anstrengend. Denn dann sind wir Leute, wo man eigentlich nie so ganz weiß, woran man ist. Ja, also es ist so ein bisschen Frieden um jeden Preis und das ist auch irgendwie nicht so cool. Also wenn man mit so jemand zusammen ist, wenn das mein Partner so ist, dann ist das schwierig. Weil dann sagt er mir nicht, wenn ich ihn verletzt habe. Ja, sondern dann wird das erduldet. Vielleicht sogar nach so einem christlichen Motto, ja, ich muss irgendwie ja das ertragen, ich muss dich ertragen. Und aber natürlich nerven die Sachen einen ja trotzdem, also werden die Leute dann passive-aggressive, ja, also sie stüpfeln die ganze Zeit so, sind irgendwie sauer, aber sie sagen dir nicht warum. Das ist schwierig, ja, mit so jemandem zusammen zu sein, mit so jemandem zusammenarbeiten, auch nicht ohne. Probleme werden nämlich nicht angesprochen, die werden hinter dem Rücken geklärt, Ja, und man kann irgendwie nicht ausräumen, was nicht okay ist, weil es irgendwie nie kommuniziert wird. Freundschaften, auch nicht so einfach. Vielleicht kennt ihr das, dass sich jemand aus einer Freundschaft zurückzieht. Man weiß gar nicht, warum. Offensichtlich muss man irgendwo mal was falsch gesagt haben, irgendwas verletzt haben, aber die Person ist so nett, dass sie das nie sagen wird, sondern sich einfach zurückzieht. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Situation und so ein bisschen das Problem. Rein von der Natur, rein von unserer Persönlichkeit fallen wir wahrscheinlich so in eine der beiden Kategorien. Oder ich habe bei mir festgestellt, je nach Setting oder je nach Beziehung oder gegenüber falle ich auch so mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Ja, aber es ist eigentlich nicht die beiden Sachen zusammen. Und man könnte jetzt an der Stelle sagen, ja, aber immerhin. Ja, so die einen von uns sagen, ja, also immerhin bin ich ehrlich. Und aufrichtig und authentisch. Die anderen von uns sagen, ja, immerhin bin ich liebevoll, ja, rücksichtsvoll, nett. Aber ich glaube, selbst das müssen wir mal hinterfragen. Und das, ich weiß, das ist ein bisschen schmerzhaft heute Abend, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir darüber mal nachdenken. Und zwar müssen wir dazu, glaube ich, jetzt mal diesen zweiten Text anschauen. In Epheser 4. Gleicher Autor, Paulus, und ich finde, er geht jetzt hier noch mal ein bisschen intensiver in diese Spannung hinein, in diese zwei Aspekte, die eigentlich zusammengehören. Und zwar fängt er hier in Vers 25 an mit einem ganz interessanten Statement. Er sagt, legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. Und dieses Wort Falschheit, das ist das griechische Wort Pseudo. Das heißt, was Paulus hier gleich am Anfang sagt, ist, Leute, legt euer Pseudo-Ich ab. Ja, legt, hört auf, anderen Leuten was vorzuspielen. Und das ist natürlich viel breiter angelegt als unser Thema heute, aber wenn man das jetzt mal gleich auf unser Thema anwendet, dann sagt Paulus hier im Wesentlichen, Leute, wenn ihr so rücksichtsvoll seid, dass ihr immer Leuten sagt, es ist alles gut, obwohl sie euch verletzt haben. Oder wenn ihr Leuten immer nach dem Mund redet, obwohl, weil ihr wisst, dass eure Meinung vielleicht nicht ankommt bei den Leuten und deswegen sagt ihr einfach, was die hören wollen, dann schafft ihr effektiv mehrere Ichs, könnte man sagen. Ihr seid nach außen so, ihr seid nach innen so. Ihr sagt das eine hier, ihr sagt das andere dort. Das heißt, eure Loyalität geht auf Kosten eurer Integrität. Ihr seid nicht mehr ihr selbst. Ihr seid verschiedene Personen. Und das ist das Ungesündeste, was ihr überhaupt machen könnt. Für euch selbst, für die anderen, für die Beziehung, die ihr habt. Das heißt, da fängt er an. Ja, er sagt sozusagen, Leute, seid ehrlich zueinander. In euren Freundschaften, in euren Beziehungen, in den Arbeitssituationen, sagt, was Sache ist. Redet über eure Gefühle, über eure Meinungen, ja, seid ihr selbst. Sagt, was euch wirklich beschäftigt. Und dann macht er aber gleich weiter, interessanterweise, und kommt in Vers 29 dann zum Gegenentwurf. Er sagt dann in Vers 29, kein böses Wort soll dabei über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Und das Wort, das er hier mit böse übersetzt wird, das ist das Wort zerstörerisch, ja, Leben abtötend, man könnte auch verrottend übersetzen. Das heißt, er schiebt so direkt ein zweites Statement hinterher und sagt, ja, ihr sollt ehrlich sein, ihr sollt sagen, was euch beschäftigt, aber es jetzt einfach rauszuhauen, ist auch nicht die Idee, weil selbst ehrliche Worte können zerstörerisch sein. Selbst wenn ihr die Wahrheit sagt. Ja, einfach das sagt, was euch so beschäftigt, das kann Leute kaputt machen. Das heißt, ehrlich zu sein um des Ehrlichseins willen ist noch nichts Gutes an sich. Sondern es ist eigentlich nur dann gut, wenn wir den anderen tatsächlich damit weiterhelfen. Und ich fand das Ganze ziemlich interessant. Denn damit könnte man sagen, Paulus hinterfragt hier mal so ein bisschen unsere Motivation. Warum wir machen, was wir machen. Also auf der einen Seite diejenigen von uns, die so eher zurückhaltend sind, rücksichtsvoll, liebevoll, nett, die gerade schon wieder denken, eben, ja, du hast es ja gerade gesagt, Worte können verletzen. Und wenn ich sage, was ich denke, dann kann ich der Person wehtun. Das will ich nicht. Ich will liebevoll sein, ich will nett sein. Bei denen würde Paulus sagen, naja, also geht's dir wirklich darum? Geht es dir wirklich darum, den anderen im Blick zu haben? Geht es dir wirklich darum, liebevoll zu sein? Ist dein Schönreden oder dein Schweigen wirklich gut, angemessen und hilfreich? Also ist es wirklich liebevoll, wenn du deinem Partner nicht sagst, wo er dich verletzt hat? Ist das liebevoll? Wie soll dein Partner jemals bestimmte Sachen ändern, wenn du ihm nicht sagst, dass das dich verletzt und vielleicht auch andere verletzt? Ist es liebevoll? Ist das gut für den Partner, wenn du es ihm nicht sagst? Nein, es ist eigentlich unfair. Oder ist es liebevoll, deinem Angestellten, deiner Angestellten zu sagen, dass dieses Jahr das nix wird mit der Beförderung, aber nächstes Jahr können wir ja nochmal schauen, wenn du schon genau weißt, nächstes Jahr wird das auch nix, ja, und das Jahr drauf wird das auch nix. Ist das liebevoll, ihr sozusagen ein bisschen Hoffnung zu machen? Naja, klar, du verletzt ihre Gefühle nicht, ja, sie geht irgendwie mit einem guten Gefühl raus, vielleicht wird es nächstes Jahr. Aber ist es nicht eigentlich mehr liebevoll, der Person die Realität zu geben, damit sie dementsprechend gute Entscheidungen treffen kann? Anders gesagt, die Frage, die ihr, glaube ich, auf der einen Seite aufmacht, ist dieses Liebevollsein, ist das nicht schnell so eine Ausrede? So eine Ausrede, die wir vorschieben, weil wir Angst haben, was passieren könnte, wenn wir die Wahrheit sagen. Aber damit nehmen wir uns natürlich ganz viel. Das kostet unsere Integrität, das kostet oft Beziehungen und Freundschaften, das kostet den anderen die Chance, sich wirklich auch verändern zu können, weiterkommen zu können. Und das macht er dann aber auch auf der anderen Seite. Also zu denjenigen, die von uns, die jetzt gerade drin sitzen und sagen, ja eben, ja, Leute sollen mal die Wahrheit sagen. Ich bin ehrlich, klar, direkt. Und zwar ist das das Beste für den anderen, wenn ich ihm oder ihr sage, was ich denke, was ich fühle. Ja, dann wissen die, woran die sind. Eigentlich geht es mir auch um den anderen. Darum, das ist gut, ja. Wo Paul euch dann auch wiederum sagen würde, echt? Also geht es dir mit deiner Direktheit echt um den anderen? Oder bist du nicht eher in der Gefahr, die Authentizität, die du so halt inne hast, die du ausleben kannst, dass du die ausspielst, um damit Situationen zu kontrollieren und so ein bisschen die Oberhand zu behalten? Du bist einfach direkter und schlagfertiger als der andere und das ist immer ganz nett. Ja. Also gibst du wirklich negatives Feedback einem Kollegen oder Angestellten, weil du ihnen Gutes tun willst oder weil das auch so ein bisschen nochmal die Hierarchie hier klärt? Ich sag dir, was Sache ist, du kannst das nicht so gut. Oder sagst du deinem Partner, wie er dich verletzt, wirklich, weil du ihm ermöglichen willst, dass er weiterkommen kann? Oder sagst du es nicht auch so ein bisschen, weil du die Beziehung gerne auch dominieren willst? Er muss sich ja da wieder entschuldigen, das ist immer ganz schön, das ist ganz angenehm. Anders gesagt, bringt deine Ehrlichkeit wirklich Leben? Tut sie den Leuten gut? Weil ansonsten deine Authentizität nur eine selbstgegebene Erlaubnis dafür ist, dass du ein Arsch bist. Und das sind natürlich schwere Kaliber. Aber um das mal nochmal positiv zu formulieren, ich glaube, die Vision, die Paulus hier von Menschsein zeichnet und was er sagt, wo Gott mit uns hin will, ist, dass wir Menschen werden, die einfach immer gleich sind, die ehrlich sind, die so wirklich sich selbst sein können und trotzdem dabei immer den anderen auch im Blick haben, Rücksicht nehmen, darauf zu schauen, wie man den anderen weiterbringen kann. Er stellt uns ein Bild vor Augen von Menschen, auf die man sich verlassen kann, die es gut meinen mit mir, selbst wenn sie mir was Negatives sagen. Das Bild, das mir dafür in den Kopf gekommen ist, ist, was er hier beschreibt, ist wie so ein Partner oder eine Partnerin, die ein schönes Gläschen Wein ausschenkt. Wir setzen uns gemütlich auf die Couch. Sie oder er legt den Arm um mich und sagt, Schatz, ich hab dich lieb und hier ist, was mich stresst. Das Bild ist ein Chef, der mit ganz viel Einfühlsamvermögen dich in sein Büro holt, dir Feedback gibt darüber, was du kannst, was du vielleicht nicht so gut kannst und wie wir das irgendwie gut weiter gestalten können. Und zwar nicht, weil die Leute sich das als Masche zurechtgelegt haben, sondern weil das so von Herzen kommt, weil wir so sind, weil wir ehrlich sein wollen und liebevoll sein wollen. Und ich dachte so, was für eine große Vision, ja, was für eine großartige Vision. Was für tolle Leute wären wir, was für tolle Menschen, was für tolle Freunde, was für tolle Partner. Und gleichzeitig dachte ich, wie weit ist das weg? Ja, also ich könnte ja nicht weiter davon entfernt sein. Das heißt, was wir brauchen an dieser Stelle ist eine übernatürliche Veränderung. Wir brauchen die Frucht des Geistes, wie Paulus das formuliert. Und das bringt uns jetzt noch zum zweiten Punkt, wie wir vielleicht da ein Stückchen näher rankommen können. Weil ich glaube, an der Stelle müssen wir mal kurz rauszoomen. Ich habe mir überlegt, kenne ich einen Menschen, der so ist? Der wirklich in jeder Situation gleich ist, der die Wahrheit sagt und der liebevoll ist. Und mir sind ein paar Beispiele eingefallen, die so nahe dran sind. Aber mir ist eigentlich kein Mensch eingefallen, der das wirklich so komplett hat. Bis auf eine Person, die mir dann schließlich eingefallen ist. Und zwar ist das Jesus. Wenn man die Evangelien so durchliest, finde ich es völlig abgefahren, wenn man das mal auf diesen Aspekt sich anschaut. Bei Jesus hat man einerseits nie den Eindruck, er nimmt so ein Blatt vor den Mund. Ja, Jesus ist immer sehr direkt auch. Er ist sehr konfrontativ, wenn es nötig ist. Er hat keine Angst, Leute auch mal vor den Kopf zu stoßen, so ein bisschen, wenn er einen Eindruck hat, das muss sein. Und gleichzeitig hat man bei Jesus aber jetzt nie den Eindruck, er lässt einfach mal Dampf ab. Ja, oder er muss jetzt einfach mal ein Statement machen, einfach um authentisch zu sein. Sondern Jesus hat immer auch den anderen im Blick. Selbst wenn er mal die harten Sachen sagt, hat man den Eindruck, er sagt das voller Liebe. Das heißt, Jesus hat hier so eine abgefahrene Balance. Und ich habe mich dann gefragt, wie hat er das denn hingekriegt? Ja? Und die erste Antwort, die offensichtliche ist, naja, der ist Gottes Sohn, ja, das ist easy für den. Aber ich glaube, man kann noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Ich glaube, man kann doch noch mal ein bisschen mehr von ihm lernen. Und zwar ist es ganz interessant, bevor Jesus überhaupt losgeht, bevor wir so die ersten Geschichten erzählt bekommen davon, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, gibt es quasi eine entscheidende Situation in seinem Leben, die so alles startet, die so den absoluten Startpunkt setzt für alles, was kommt, und das ist seine Taufe. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, da lassen sich ganz viele Leute taufen bei Johannes dem Täufer, alle gehen raus in den Jordan und dann geht Jesus auch dahin, lässt sich da taufen und dann berichten die Evangelien, dass was sehr Besonderes passiert. Und zwar kommt eine Stimme vom Himmel, die folgende Aussage über Jesus ausspricht, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich hatte so den Eindruck, das ist für Jesus absolut entscheidend. Ja, hier ist der Startpunkt für alles, was er danach macht und tut. Hier ist der Grund für alles, wer er danach war und wie er mit Menschen umgegangen ist. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und ich habe mich gefragt, ob nicht genau das auch der Startpunkt für uns sein kann. Der Startpunkt für uns sein muss. Dass uns im Evangelium immer wieder genau das zugesprochen wird. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Denn angenommen, wir starten da. Angenommen, das ist so unser Ausgangspunkt. Für diejenigen von uns, die so schnell, die schwer damit tun, die Gefühle einzugestehen, die so schnell über ihre Gefühle weggehen und immer beim anderen sind, weil wir das Gefühl haben, dass die Gefühle der anderen wichtiger sind. Wenn wir jetzt aber da starten, was heißt das? Naja, ich würde sagen, das heißt, Gott sieht das anders als du. Deine Gefühle sind nicht weniger wichtig als die des anderen, sondern deine Gefühle sind wichtig, sind sogar ganz schön entscheidend. Gott liebt dich. Das heißt, er will unbedingt darauf achten, wie es dir geht. Er will deine Gefühle sehen, er will sie hören. Es muss um dich gehen, es soll um dich gehen, nicht immer nur um den anderen. Ich finde das so toll. In Vers 26 schreibt Paulus, wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Und wenn man sich das im Griechischen anschaut von der Konstruktion her, dann sagt er im Wesentlichen, Leute, seid zornig. Er sagt nicht, ihr sollt nicht zornig sein, sondern er sagt, seid zornig, aber dann sündigt nicht. Mit anderen Worten, geht in diese Gefühle rein, lebt das ein bisschen weit aus. Ja? Seid zornig, ihr dürft Wut empfinden, regt euch auf. Nur nehmt es halt nicht zum Anlass, um dann irgendwie Rache zu üben, dem anderen eine reinzuhauen. Aber seid erst mal bei euch selbst, seid mal bei euren Gefühlen. Das, was ihr empfindet, was ihr meint, was ihr denkt, was ihr erlebt, das ist wichtig. Das heißt, ich glaube, da können wir ansetzen, wenn wir auf dieser Loyalitätsseite vom Pferd fallen. Dass wir uns mal Zeit nehmen für uns selbst. Also vielleicht gerade in den Situationen oder in den Beziehungen, wo du merkst, ich überfahre mich selbst immer. Ja, ich komme gar nicht zum Zug, ich bin immer nur auf den anderen bedacht und wie es dem oder der gerade geht. da wäre das vielleicht mal ein toller Startpunkt, ein Gebetstagebuch zu schreiben und all diese Gefühle mal aufzuschreiben, mal bei sich selber anzukommen, das mal wahrzunehmen als, das ist okay, ich darf das fühlen, das ist für Gott wichtig, da kann ich mal anfangen. Um dann erst in so einem zweiten Schritt zu überlegen, okay, und was muss jetzt auch gesagt werden? Und ich weiß aus eigener Erfahrung bei diesem, das muss jetzt gesagt werden, dass sozusagen das Entscheidende ist, dass man dort dann so die Liebe Gottes mit beiden Händen greift und sich daran festhält und damit die Angst überwindet davor, was passieren wird, wenn ich ehrlich bin. Und zu wissen, dass ich geliebt bin, auch wenn der Partner erstmal kein Verständnis hat. Dass ich geliebt bin, auch wenn die Arbeitskollegin mich erstmal ablehnt. Das heißt, das ist, glaube ich, für die einen von uns ein guter Startpunkt. Es ist aber auch für die anderen von uns ein guter Startpunkt, die so stark auf Authentizität bedacht sind, die immer Recht haben müssen. Denn die Frage ist natürlich, warum müssen wir denn immer Recht haben? Warum müssen wir so authentisch sein? Warum müssen wir vor allem auf uns selbst achten und das irgendwie allen Leuten hindrücken? Und ich habe mich dann letzte Woche so mit mehreren Artikeln zu dem Thema beschäftigt und bin dann auf einen Artikel aus der Zeit gestoßen, der das sehr schön problematisiert. Ich werde jetzt nicht mehr reingehen, weil ich schon ein bisschen zu lange rede hier. Aber ganz kurz, es geht im Wesentlichen darum, warum haben wir so diesen großen Trieb danach, authentisch zu sein. Ihr könnt den Artikel nachlesen, er ist im Programmheft. Im Wesentlichen will ich nur kurz dazu sagen, was sehr spannend ist an diesem Artikel, ist, dass er auf einer ganz interessanten Note endet. Ja, also er beschreibt das so sehr, unser Drang nach Authentizität, und landet dann aber ganz am Ende bei folgendem Statement, und ihr findet das im Programmheft ganz unten. Da heißt es in diesem Artikel, der Frankfurter Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch versuchte es in seinem jüngsten Werk Sexualitäten mit einer schlichten Definition dessen, was ein modernes, unverwechselbares Ich braucht. Sie umfasst zwei Sätze. Wann kannst du sicher sein, geliebt zu werden? Ich denke, wenn du in den Armen der anderen sterblichen Person wie ein Kind weinen kannst, ohne ein Gefühl der Scham. Schwach zu sein, ohne Stärke zu provozieren, wie der Philosoph Adorno es ausdrückte, das wär's. Schon verständlich, dass das arme Ich jagt und jagt und jagt. Und ich fand das interessant. Denn wo diese Autorin hier schließlich landet, ist, dass sie sagt, unsere Suche nach Authentizität ist in gewisser Weise eine Suche nach Liebe. Danach, dass wir einen Ort finden, wo wir schwach sein können. Danach, dass wir einen Ort finden, wo wir sicher sein können, wenn wir nicht ständig für uns selbst kämpfen müssen. Ja, sie sagt so ein bisschen, vielleicht sind wir deswegen immer so stark nach außen hin, weil wir uns ansonsten unsere Verletzlichkeit eingestehen müssten und uns der unbequemen Frage stellen müssten, wer uns dann noch liebt, wenn wir nicht immer stark sind, wenn wir nicht immer dominieren. Und so schotten wir uns ab. So machen wir unser eigenes Ding. Wir sorgen für uns selbst, ganz autonom, ganz authentisch. Aber jetzt kommt Gott und sagt, du bist geliebt. Du bist mein geliebtes Kind, auch wenn du schwach bist. Das heißt, du kannst die Fäuste fallen lassen und die Masken. Und du kannst kommen, wie du bist, auch mit deinen Schwächen. Ich glaube, wenn wir da anfangen und wenn wir da ankommen, dann kann uns das tatsächlich helfen, so ein bisschen mehr beide Eigenschaften zu leben, liebevoll zu sein und ehrlich zu sein. Und das bringt uns jetzt auch zum Abendmahl. Man könnte sagen, im Abendmahl bringt Gott uns genau diese Kombination in Perfektion entgegen. Auf der einen Seite ist Gott ehrlich zu uns im Abendmahl. Ja, im Abendmahl wird uns gesagt, wir sind nicht, wer wir sein sollten. Wir verletzen andere Menschen, wir verletzen seine Menschen, Gottes Menschen, und das ist nicht okay. Das ist Schuld, die wir auf uns laden. Gott ist sehr ehrlich, sehr direkt im Abendmahl. Aber dann gleichzeitig ist er auch extrem liebevoll, weil er diese Schuld nicht uns hindrückt, sondern er hat selber für sie bezahlt. Und wir können diese Vergebung annehmen, indem wir Brot und Wein oder Traubensaft nehmen, weil er für uns gestorben ist, weil er uns so sehr liebt, dass er für uns sterben wollte. Und das feiern wir jetzt im Abendmahl. Wir feiern das im Projekt Kirche immer an zwei Stationen.